Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 482 des Computer Club 2. Ich begrüße alle ganz herzlich, die zuhören. Und wenn Sie hören, dass es bei mir heute ein bisschen anders klingt, ja, dann liegt das ganz einfach daran. Ich sitze hier am Sonntagnachmittag in der Gegend rum und will Ihnen neue Themen näher bringen, erklären, vorstellen. Aber das ist derart schwül gewesen und es hat vorhin geregnet. Und ich habe es nur wirklich so im geschlossenen Studio nicht mehr ausgehalten. Also, was habe ich gemacht? Fenster aufgerissen. Und naja, jetzt haben wir ein bisschen Atmo von draußen hier drin. Wenn ich mal ruhig bin, da hören Sie im Hintergrund irgendwas plätschern. Also nicht, dass Sie meinen, deswegen erkläre ich das. Ich würde mich auf einem stillen Örtchen befinden. Nee, wir haben hinter dem Haus eine kleine Wiese und die grenzt direkt an einen Bach. Und den hören Sie. Der plätschert mir also manchmal hinein. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber bei dem Wetter geht's nicht anders. Gut, soweit zum Vorspruch. Was haben wir noch zum Vorsprechen? Fangen wir einfach mal mit dem ersten Thema an. Ich habe es beim vergangenen Mal schon gesagt, in der Folge 480, die Sache mit Flash geht wohl so langsam dem Ende zu. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass ich selbst diesen Flash-Mist bei mir schon längst verbannt habe. Und was passiert? Da kommen doch tatsächlich welche im Forum und sagen mir, aber auf der Homepage hast du ja noch Flash. Naja gut, die Homepage, das stimmt, da ist noch ein Flash-Player drauf. Vielleicht auch gewesen, wenn Sie das hören. Denn ich habe natürlich gleich diesen Hinweis aufgegriffen. Ich selbst sehe das nicht, weil bei mir eben, wie gesagt, kein Flash mehr da ist. Und ich auch alle Platzhalter verbannt habe in meinem Browser. Und habe unseren Webmaster angeschrieben. Und der hat sich auch dran gesetzt, hat was gesucht, hat auch was gefunden, hat das auch installiert und in einer Testversion für mich verfügbar gemacht. Ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Gut, die beiden Moderatoren, die bisher da auf dem Flashplayer als Bild zu sehen waren, ist ja sowieso ein Jugendbild gewesen, also nicht mehr aktuell, die werden jetzt verschwinden. Und dafür kann man aber ein bisschen weiter oben und ein bisschen weiter rechts gucken. Da gucken sie immer noch. Das heißt, das Aussehen wird eher einfach sein. Und wie sagt mein Kollege Häuptling Silberlocke in einem solchen Fall immer, einfach, aber geschmacklos. Nur es geht ja um die Funktion. Zusätzliche Skins, also wenn man dem eine schönere Haut überstülpen wollte, würden Geld kosten. Muss ich ganz ehrlich sagen, nur damit da irgendwie irgendwelcher Firlefanz dran ist? Nee. Die reine Funktion finde ich okay. Ich werde den Michael heute Abend noch anschreiben und ihn bitten, das Ding dann einzubauen in die Online-Version unserer Homepage. Und dann hat es sich ausgeblitzt. Ein für alle Mal. Da kam dann nach dem letzten Audiocast auch noch die Meldung, dass Firefox Flash komplett sperren wollte. Das ist so aber nicht ganz richtig, sondern Firefox, also die Mozilla Foundation, will nur dort die Sachen nicht mehr durchlassen, wo Versionen laufen mit bekannten Sicherheitslücken. Halte ich für sehr verantwortlich. Für richtig würde ich aber halten, wenn man mich darauf aufmerksam macht, wenn ich den Flash hätte. Und sagt, hier, Sicherheitsproblem willst du, ja oder nein, nur einmal gewarnt werden, immer gewarnt werden, nie die Sachen durchlassen oder sowas auch immer. Ein bisschen eigenmächtig finde ich diese Lösung schon, aber besser als den DAO in die Falle laufen zu lassen, ist es auf jeden Fall. Jo. DAO in die Falle laufen. Wie komme ich denn jetzt auf das nächste Thema? Na, fangen wir mal so an. Die Apple Watch. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich kann mich für so ein Ding nicht erwärmen. Einmal trage ich seit vielen Jahrzehnten keine Uhren, warum auch immer. Ich brauche sie nicht. So ungefähr wie spät ist es, weiß ich. Wenn ich durch die Straßen marschiere, in jedem Auto ist mindestens eine blöde Uhr. Da braucht man nur reingucken. Das reicht meist schon im Vorbeigehen. Wir haben Kirchturmuhren, wir haben in jedem Schaufenster Uhren, wir haben überall um uns herum Uhren. Und wenn ich irgendwo im Café sitze, dann brauche ich nur auf den Nachbartisch zu gucken. Da hat jemand eine Armbanduhr. Also ich selbst brauche keine Uhr. Wenn diese Apple Watch nun ein vollwertiges Telefon wäre und ich brauchte mir nur noch einen Blauzahnhörer ins Ohr zu stecken und könnte damit telefonieren, dann würde ich sagen, ja, das hat vielleicht sogar doch so ein bisschen Nutzen. Aber so brauche ich ja für viele Dinge noch mein iPhone dazu und es geht ja auch nicht mit dem anderen Telefon, mit dem Android oder mit einem Apple-belebten Telefon von Nokia, sondern es geht eben nur mit dem iPhone. Gut, jetzt hat sich Apple natürlich wahnsinnig viel versprochen davon, aber, oh Schreck, keiner kauft diese teure Smartwatch, diese Kluguhr. Warum? Naja, keiner kauft, ist ein bisschen übertrieben. Aber die Stückzahlen, die man sich ausgerechnet hat, was man verkaufen will, die sind laut Slice Intelligence, das sind Analysten, nur 10% von dem, was man sich vorgestellt hat. Das heißt, der Umsatz ist um 90% eingebrochen. Das ist natürlich ein absoluter Hammer. Direkt nach dem Veröffentlichen der Uhr, da hat Apple pro Tag so um die 35.000 Stück verkauft. Heute kommen sie noch nicht mal auf 5.000 Stück. Die Überlegung, warum, wieso, weswegen, also für mich persönlich hat dieses Teil einfach nicht den entsprechenden Mehrwert für das Geld, was ich dafür ausgeben muss. Die Lieferzeiten sind dafür natürlich sehr, sehr kurz geworden, wobei man am Anfang noch sehr lange warten musste. Kann man heute zum Teil die Dinger gleich kaufen, wenn man den will. Und etwa 2,5 Millionen verkauften Uhren bisher, das sind dann eben die Hardcore-Apple-Freaks, die Hurra-Schreier, die immer da sind, also die Creme de la Creme, die sofort etwas Neues haben muss. Es ist sehr gut, dass es so etwas gibt und es ist sehr gut, dass es diese Apple-Fanboys gibt. Mädels sind, glaube ich, nicht dabei, weiß ich nicht. Nee, jetzt habe ich wieder was gesagt. Aber die Verkaufszahlen der Apple Watch, die haben also noch nicht mal Fitbit überholen können, was ja wohl das Ziel war. Doch, ganz am Anfang, einmal für einen Tag waren sie besser, diese Wearable-Marktführer Fitbit. Und das setzt Apple im Moment wohl mächtig zu. Wie das nun weitergeht, ob es irgendwann eine Apple II gibt, ob man vielleicht auch nur die Probleme beseitigt, die damit sind, dass die Uhr, naja, irgendwie nicht so besonders aussieht, mal vom Armband abgesehen vielleicht. Und ist ein Stromfresser, das ist auch klar. Die Software, das ist auch nicht so das Optimale und auch nicht für viele Bereiche ausreichend. Die Reparierbarkeit ist zum großen Teil nicht gegeben bei der Uhr. Und dass da Allergene in den Plastikarmbändern sein sollen, naja, das hat auch vielen nicht gefallen. Zumindest denen, die darunter leiden. Also, man wird sehen, was Apple mit seiner Uhr macht, ob sie die aufpeppen oder ob sie die einstellen oder ob es eine neue gibt, die viel, viel besser ist und näher am Verbraucher. Was ist bei WhatsApp los? Der Messenger verstößt angeblich gegen ein neues Gesetz in Großbritannien. Messenger von WhatsApp, der ist ja nun eigentlich beliebt, kann man sagen. Jetzt gibt es da eine Gesetzesvorlage, die, in dem, wenn man die englischen Zeitungen liest, höchlich Snoopers Charter genannt wird. Und die sowohl WhatsApp wie aber auch andere Messaging-Apps in England verbannen könnten. Denn dieser Umgang mit der Privatsphäre von den Anbietern, die stößt vielerseits auf Kritik, auch bei den Datenschützern. Und das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber, dass David Cameron, der britische Premierminister, jegliche digitale Kommunikation verbieten will, die sich nicht überwachen lässt. Und das ist das, was hinter dem Gesetz steht. Begründet wird das mit dem Kampf gegen den Terrorismus und was weiß ich nicht für Sachen. Also man muss sehen, wie das weitergeht. Die Engländer sind da sowieso im Moment so ein bisschen sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite versuchen sie, ihr Volk schlimmer zu überwachen, als man das sich in Deutschland vorstellen kann. Auf der anderen Seite sind aber auch die Datenschützer ganz schön auf die Barrikaden gegangen und man muss sehen, wie es weitergeht. Denn wenn diese neuen Vorstellungen, neuen Gesetze durchkommen, kommen nicht alle durch. Ich glaube, ich könnte da gleich noch was erzählen. Dann wird es wohl nicht mehr lebenswert sein, zumindest aus digitaler Sicht betrachtet, auf der Insel im Norden von Europa. Ja, dann will ich aber gleich das, was ich eben angedeutet habe, auch fertig machen, sonst vergesse ich es wieder. In Großbritannien hat der High Court die Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung im Notstandsgesetz in England, DRIPA, als unrechtmäßig bezeichnet. Die Klauseln liegen nicht klar und präzise da, unter welchen Voraussetzungen Sicherheitsbehörden auf Verbindungsdaten, Standortdaten und Ähnliches zugreifen können. Das ist das Urteil, welches jetzt veröffentlicht worden ist. War am Freitag, ist also noch ganz frisch. Es werde vor allen Dingen gar nicht deutlich, sagt das Gericht, wie der Zugang nur dann möglich sein sollte zu diesen Daten, wenn klar definierte schwere Straftaten abgewehrt oder aufgeklärt werden sollen. Also eine ähnliche Geschichte wie auch bei uns, was da auf Kritik stößt. Man hat da ziemlich breitbandig ein Gesetz, mit dem man mit Schrot auf Ameisen schießen kann, gemacht. Das ist aber jetzt kassiert worden. So, die Standortdaten, die Verbindungsdaten und so weiter, dass die für die Strafverfolgung nützlich seien, hat das Gericht zwar bejaht, allerdings hat es gesagt, so wie es im Moment vorliegt, dieses Gesetz, geht es nicht. Und nun ist die englische Regierung aufgefordert, bis Ende März 2016 ein neues Gesetz mit verbesserten Schutzvorkehrungen für die Bevölkerung zu erlassen. Andernfalls dürfen dann die bemängelten und kritisierten Paragraphen nicht mehr angewendet werden. Also hier gibt es auch Gerichte mit Verstand, haben wir bei uns auch gesehen, auch bei uns gibt es sowas. Aber man muss jedes Mal darum kämpfen, mal die Regierungen in allen Ländern, egal ob Frankreich, Deutschland, England, um nur ein paar zu nennen, derart datenhungrig und gierig sind, dass es schon unanständig ist. Wir haben vergangenes Jahr schon mal darüber berichtet, dass SEM bei vielen Herstellern von Mobiltelefonen nicht so sehr beliebt sind. Man würde die am liebsten abschaffen und dem Anwender gar nicht mehr die Möglichkeit geben, dass er von irgendeinem Provider oder aus irgendeinem Vier-Buchstaben-Laden oder irgendwoher so ein SEM kauft und das in sein Telefon steckt. Samsung und Apple wollen das jetzt wohl endgültig machen und die eSEM einführen. Die Financial Times hat darüber berichtet, die Firmen führen Verhandlungen mit der GSMA, der Internationalen Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter, und die Mehrheit der Netzbetreiber soll diesen Vorschlag auch unterstützen. Also eSEM statt Plastik-SEM könnte man hier sagen. Wie funktioniert denn das nun? Naja, diese SEM, da ist ja ein Chip drin. Da ist ein kleiner Rechner drin. Naja, Rechner, gut, ist ein Rechner. Und da sind einige Daten drin gespeichert und so weiter. Das muss sein, damit diese Karte, diese Zugangskarte zum Mobilfunknetz aus dem Mobilfunknetz heraus erkannt werden kann und geklärt werden kann, ist das eine gültige, hat der seine Rechnung bezahlt, ist der gesperrt, darf der telefonieren und so weiter. Ist ja auch richtig, sonst könnte man mit jeder Nachbaukarte oder Elektronik ja in das Netz gehen und kostenlos arbeiten. So, nun kann man diesen kleinen Rechner, der in so einer SEM drin ist, ja durchaus direkt ins Telefon einbauen. Und wenn ich kein SI-Modul mehr brauche, sondern habe die Elektronik als ganz kleinen Chip mit auf meiner Platine von meinem Telefon drauf, ja, dann brauche ich keinen Kartenslot mehr, dann brauche ich diese blöde Mechanik, diese Klappdingen da irgendwie nicht mehr. Dann habe ich keine Kontaktprobleme mehr, wenn ich irgendwo in feuchten Umgebungen bin. Es hat schon Vorteile, muss man ganz klar sagen. Dazu kommt, man muss das Telefon nicht mehr so weit öffnen können, um irgendwo reinzukommen, quasi in die Elektronik, an empfindliche Bereiche. Also, ist ja okay. So, wie geht's denn aber nun weiter? Denn wo, in welchem Netz kann ich telefonieren? Auch darüber hat man sich Gedanken gemacht. Also, das eSI-Modul soll die Möglichkeit mit sich bringen, dass es umprogrammiert wird. Das heißt, ich kann mir also nach wie vor von meinem Wunschprovider in irgendeiner Art einen Zugang verschaffen und der programmiert dann mein Telefon aus der Ferne um und schon bin ich im Netz drin. Es ist also ein virtuelles SEM und nicht mehr ein physikalisches. Das lässt sich natürlich innerhalb von ein paar Minuten erledigen. Ich rufe an, überweise Geld oder wie auch immer oder gehe bei einem Vier-Buchstaben-Laden an die Kasse und bekomme dort wie üblich einen Bon ausgedruckt mit dem Code, den ich dann per Telefon eingebe. Das lässt sich technisch alles relativ einfach realisieren. Bei Apple hat man ja in diese Richtung schon etwas gemacht. Ne? iPad Air 2 und iPad Mini 3 können ja schon mit diesen vorinstallierten SEM gekauft werden. Ja, was sage ich denn nun dazu? Also von der technischen Seite her ist es schön. Diese Hardware-SEM ist irgendwo ein bisschen anachronistisch. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es nicht mehr so einfach ist, jetzt meinen Provider zu wechseln. Dass es überhaupt nicht mehr geht, dass ich anonym mir irgendwo eine Karte beschaffe und mich unter Dagobert Duck in Entenhausen anmelde, geht auch heute nicht, sage ich Ihnen gleich, habe ich probiert, sondern man muss da schon realistische, nachprüfbare Daten angeben. Und dann ist die Frage, wenn ich dann noch nicht mal mehr anonym ein Telefon benutzen kann, ich bezahle ja dafür, ist wieder ein großes Stück Freiheit weg. Also umso mehr Vorteile genutzt werden, umso billiger die Industrie produzieren kann, denn das ist ja das einzige Ziel, was dahinter steckt, umso enger sie einen Kunden an sich binden kann, umso weniger Freiheit habe ich als Konsument. Also, man wird sehen, was passiert. Ich sehe es, wie viele Dinge, ziemlich zweischneidig. Unsere gesamte Kommunikation, die wir haben, wird in der Regel über Satelliten gemacht. Sie wissen das von Fernsehen und ähnlichen Sachen. So, jetzt muss man natürlich in einem Satellit eine Antenne haben, die Signale, die ich hier unten empfangen will, auch nach unten sendet. So, und die Antenne muss ausgerichtet sein. Die kann nicht wild in die Gegend strahlen. Wenn die ihre Signale zum Mond schickt, empfangen wir hier unten nichts mehr. Wenn der Satellit sich laufend bewegt, ist das schwierig. Dann müsste die da oben nachgeführt werden. Das kostet zusätzlichen Aufwand und auch Strom. Deswegen hat man die Satelliten auch bei 35.900 Kilometer Höhe festgenagelt. Wie geht denn das? Nun, die kreisen um die Erde. Müssen sie ja, wie so ein Ball am Gummiband, den ich rumschleudere. Und die brauchen eine gewisse Geschwindigkeit und einen bestimmten Abstand, damit sie eine stabile Bahn haben. Damit sie weder von der Fliehkraft nach außen getrieben werden, irgendwo ins Nirvana, und auch nicht von der Erdanziehung angezogen werden und dann irgendwo auf den Boden klatschen. In beiden Fällen hätten wir nichts davon. Deswegen diese 35.900. Wenn man in der Höhe einen Satelliten hat, einmal so weit wegzubringen, in diese Höhe zu bringen, das kostet ganz schön was. Dazu kommt aber noch was. Der muss auch ganz schöne Sendeleistung haben, damit seine Signale auf der Erde in entsprechender Feldstärke ankommen. Und viel billiger wäre es, wenn man die nur ein paar hundert Kilometer hoch um die Erde kreisen lassen würde, was auch geht. Aber dann geht es nicht mehr geostationär, dann kreisen sie wirklich. Geostationär heißt ja, dass sie genauso schnell um die Erde fliegen, wie die Erde sich darunter dreht. Und dann sieht es von uns, von der Erde aus, so aus, als würde er da oben feststehen. Wenn die niedriger fliegen, geht das nicht mehr. So, tja, da hat also der liebe Gott bei der Physik irgendwo einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, nee, da müssen sie sich was anders ausdenken. Und das ist jetzt wohl passiert. Das hat man schon früher gekonnt. Antennen mit Richtwirkung. Wenn ich eine Flachantenne habe, eine kleine, mehrere Elemente, Antennenelemente habe, Dipole habe, und ich schicke da das gleiche Signal drauf, dass die aussenden sollen, dass diese Dipole im weitesten Sinne parallel geschaltet sind, dann haben die eine Richtwirkung. Wenn ich die aber jetzt in der Phase verändere, diese Ansteuerung, das heißt, im Prinzip schicke ich jeder Antenne das Signal zu einer anderen Zeit, dann kann ich mit mehreren Antennenelementen eine Richtwirkung erzeugen. Das ist so, als würde ich die Antenne schwenken. Das ist natürlich ein bisschen aufwendig. Ich brauche elektronisch gesehen einen Phasenschieber, das ist eine elektronische Schaltung, die diese Signalverschiebung, Verzögerung macht in der Phase. Und wenn ich das für jedes dieser kleinen Antennenelemente brauche, ist es schwierig. Und da hat man jetzt etwas entwickelt, und zwar mit der Antenne, die nennt sich M-Tenna. Da gibt es Resonatoren, das sind also diese Antennenelemente. Diese Resonatoren, die werden in der Innenseite mit einem Flüssigkristall gefüllt oder beschichtet vielmehr, nicht gefüllt. Flüssigkristall kennen Sie vom LC-Display. Sowas Ähnliches ist das auch. Und wenn dieses Flüssigkristall mit einem Strom durchflossen wird, baut sich ein elektrisches Feld auf. Dieses elektrische Feld ändert die Elektrizitätskonstante und dadurch ändert sich die Kapazität dieses Feldes. So, und dadurch ändert sich dann auch wieder das Phasenverhalten, und damit kann man von außen so etwas steuern. Damit man nur nicht an jede dieser kleinen Resonatoren ein Kabel schicken muss zur Steuerung, macht man das, indem man die über ein Kabel verbindet und die Antennen an bestimmte Punkte an diesem Kabel anschließt, das geht jetzt aber tief in die HF hinein, eigentlich dürfte ich das gar nicht erzählen. Und es ist also ein Wellenleiter für die Fachleute. Und wenn man jetzt an exakt definierten Punkten dieses Wellenleiters die Resonatorzellen anschließt, dann kann man über die Höhe der Gleichspannung die Resonatorzellen so steuern, dass sie eben die Signale in bestimmte Richtungen schicken. So, und was hat man davon? Jetzt könnte man zum Beispiel auf einem Autodach diese maximal 1 cm dicke Antenne oben drauf kleben und die könnte elektrisch ausgerichtet werden auf Satelliten, die irgendwo in der Gegend rumschwirren. Man könnte das auf Schiffen machen, in Flugzeugen, genauso. Da ist es ganz, ganz schwer, dass man irgendwas hat, weil man kann ja die Richtung nicht ändern bisher. Man kann ja keinen großen Parabolspiegel da drauf machen. So, und wenn man die jetzt steuern könnte, wäre eine wahnsinnige Erleichterung und ein wahnsinniger Vorteil für diese Sende- und Empfangsanlagen. Also sowas in die Satelliten, die können dann, während sie um die Erde kreisen, irgendwo hinstrahlen und diese Richtung und den Beam ändern und damit den Footprint, das heißt ihren virtuellen Fußabdruck, wo die Signale auf der Erde aufschlagen. Oder auf der anderen Seite das eben auch auf Dächer montieren, die könnten die Satelliten dann verfolgen, auf Autos, wo beide Sachen fahren, das Auto knallt mit 200 über die Autobahn und der Satellit düst da oben durch die Gegend. Und es müssen dann mehrere Satelliten sein, wenn einer am Horizont verschwindet, muss der nächste ja schon da sein. Flugzeuge, Schiffe, Eisenbahn, überall. Also es ist eine neue Tür aufgestoßen und diese Technologie soll sich sehr, sehr preiswert herstellen lassen. Im Moment geht es darum, dass man die Produktion, die gerade anläuft, erstmal für das Q-Band und später für das K-Band liefern will. Q-Band ist, glaube ich, 12,4 bis 18 GHz und das K-Band von 26,5 bis 40 GHz. Also, es tut sich was. Möglicherweise werden wir künftig billigere Satelliten um die Erde kreisen lassen und dennoch bessere Verbindungen und breitbandigere Verbindungen haben, als das bisher der Fall war und möglich ist. So, in der Wall of Fame im HMF, das heißt im Heinz-Nixdorf-Museum-Forum, da ist ein großes Konterfei von Wolfgang Back und mir, unter anderen Berühmtheiten in diesem Bereich, IT, Computertechnik und so weiter. Und hatte das HMF die Handwerker eingeladen und hat erstmal zugemacht, macht ja auch absolut Sinn, die nicht zwischen den Besuchern rumlaufen zu lassen. So, und jetzt bekomme ich hier eine Meldung vom HMF, da steht dann drin, die Handwerker haben das HNF verlassen. 3 Wochen lang wurden die technischen Anlagen geprüft, gewartet und teilerneuert. Wände gestrichen, Fußböden gereinigt und viele Ausbesserungsarbeiten erledigt. Der Countdown läuft ab. Dem 21. Juli hat das HNF wieder für Sie geöffnet. Als besonderes Bonbon bietet das HNF dann eine Highlight-Tour zu den herausragendsten Exponaten an. Diese Highlights der Informationstechnik können Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone entdecken. Viel Spaß dabei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Beste Grüße, Ihr HNF-Team. Also, das HNF kann wieder begutachtet werden. Macht ja auch Sinn für ein Museum. Und ich denke, ich müsste auch mal wieder dahin. Thomas Ritter hat mir geschrieben, dass der neue Shop sehr gut angenommen wird. Die Leute denken, es gefällt das. Er hat nur positive Mitteilungen dazu bekommen. Auch im Forum habe ich schon gelesen, HiUnix, dem gefällt es auch, die neue Aufmachung. Sonst schreiben da nicht viel. Aber es ist ja so in unserer Gesellschaft, wenn nicht gemeckert wird, muss es gut sein. Die meisten schreiben nämlich nur, wenn es nicht so ist. Naja. Ich habe auch viele, viele E-Mails bekommen, die sich wirklich für die jahrzehntelange Arbeit, die der Kollege Back und ich geleistet haben, bedanken und die sich freuen. Und es immer wieder ist dann da drin, wegen euch habe ich meinen Beruf gewählt, heute bin ich Diplom-Ingenieur Informatik, heute bin ich Dozent, heute bin ich Professor so und so. Oder es gibt so viele, die jede Woche schreiben und so ganz ehrlich, viele Dinge gehen mir ja irgendwo am Sitzfleisch vorbei, aber über sowas freue ich mich. So, dann war's das eigentlich für heute. Dann freuen Sie sich, dass Sie mich jetzt los sind. Ich tue den Daumen nach oben. Sie schauen mal im Shop, ob Sie irgendwas brauchen. Und jetzt ja, würde ich ja eigentlich ganz gern mich in den Garten setzen und die Füße in den Bach hängen lassen. Nee, das muss ja nun alles noch geschnitten werden, konvertiert werden, hochgeladen werden. Ich habe also noch, naja, sagen wir mal 2,5 Stunden zu tun. Und dann geht schon bald die Sonne unter. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei bin. Strecke den Daumen nach oben, sage Ihnen immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.